dann mache ich mal weiter. So, geht ein Mann zum Arzt und hat Sepsis. Und ihr habt die Option, nur eine Sache zu testen, um die Sepsis-Ursache rauszufinden. Was würdet ihr testen wollen?
Ambulant, ja? Also geht man zum Arzt.
Komm jetzt.
Pipi. Wie alt?
Nein, egal. Pipi. Also du willst Harnwegsinfekt und Urosepsis ausschließen. Noch wer was anderes?
Pneumonie.
Und du willst respiratorisch?
Ja.
So.
Ist Ganzkörper-CT eine Option?
Ein Ding. Du dürftest ein CT vom großen Onkel oder irgendwie so.
Was ist denn das für eine Medizin hier?
So, wie ändert sich das jetzt? Kommt ein Mann mit Leberzirrhose und Aszites, geht zum Arzt.
Eieiei.
Dann ist was mit dem Bauch?
Ja. Zum Beispiel. Oh, also blöde Einleitung, aber irgendwie mal. So, ich habe ein Fallbeispiel mitgebracht. Und zwar lernte ich jetzt Dagmar kennen. Dagmar ist Dauergast in der Notaufnahme. Dagmar leidet seit mehreren Jahren an einer Leberzirrhose, verursacht durch einen chronischen Alkoholabusus. Seit der Diagnose vermeidet sie jetzt zwar Alkohol weitgehend, dennoch hat sich der Zustand in den letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert. Sie kriegt häufiger mal Aszites-Punktionen, damit sie wieder durchatmen kann. Leider ist auch so ihre Adherenz mit der Medikamenteneinnahme so ein bisschen ausbaufähig. Gerne werden auch mal Diuretika und Spironolakton pausiert, weil sie sonst häufig sehr häufig auf Toilette muss. Üblicherweise taucht es auf, mit Einweisung durch den Hausarzt, lässt sich punktieren, ist nach manchen Stunden schon wieder schnell nach Hause. Ab und an wird sie aufgenommen, ab und an kriegt sie Albumin substituiert. Heute ist es ein bisschen anders. So, die 58-Jährige wird von Angehörigen in die Notaufnahme gebracht. Und seit einigen Tagen hat sie jetzt zunehmende Bauchschmerzen und Fieber. Neben der zunehmenden Müdigkeit auch ein Gefühl von allgemeiner Schwäche und ihr Bauchumfang ist natürlich wieder merklich angestiegen. In den letzten 2 Tagen hat sich ihr Zustand deutlich verschlechtert. Sie verspürt diffuse Bauchschmerzen, die nehmen jetzt an Intensität auch zu. Sie fühlt sich halt natürlich fiebrig und unwohl und ihre Angehörige berichtet, dass sich in den letzten Stunden auch zunehmend verwirrt gewirkt hat auf sie. Bei der körperlichen Untersuchung fällt halt gespannte Bauchdecke auf und bei Palpation ist sie etwas schmerzhaft. Blutdruck ist bei 125/70. Puls bei 110, Temperatur 38,8 und die Atemfrequenz bei 22. So, der, wie ihr auch schon vermutet habt, der Notaufnahmeinternist vermutet natürlich eine spontane bakterielle Peritonitis, eine lebensbedrohliche Infektion des Bauchraumes und die häufig bei Patienten mit Aszites und Leberzirrhose auftritt. Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, macht er natürlich eine Aszites-Punktion. Das war jetzt so ein bisschen die Einleitung zum Fall. So, für die Leute, die es noch nicht wissen, so Aszites ist eine übermäßige Ansammlung von meist eigentlich klarer und seröser Flüssigkeit im Peritonealraum und in 80% der Fälle sind irgendwelche Lebererkrankungen, vor allen Dingen die Leberzirrhose, dafür zuständig, das auszulösen. Andere Ursachen wären zum Beispiel eine Herzinsuffizienz, Entzündung im Bauchraum oder auch Krebserkrankungen, so ungefähr 10% noch. Gibt natürlich riesige Tabellen, die man sich alle angucken kann mit super seltenen Ursachen, aber da soll es ja heute mal nicht drum gehen. Die spontan bakterielle Peritonitis ist die häufigste lebensbedrohliche Komplikation beim Aszites und innerhalb eines Jahres liegt die Inzidenz bei 20-30%, eine spontan Peritonitis bei Aszites zu kriegen. Mit Rezidivraten von grob 40%. Also dementsprechend, wenn du es einmal gekriegt hast, kriegst du es auch gleich nochmal ein zweites Mal. Also da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Und dann gibt's im Tintinelli werden zum Beispiel so Überlebenswahrscheinlichkeiten bei der Erstinfektion irgendwie. Also über den ersten Monat schaffen es noch so ungefähr 68% der Patienten und den sechsten Monat überleben nur noch so 30% der Patienten. Das sind so Zahlen, irgendwie wurde das so, ne? Und ich sag mal so unbehandelt versterben einfach 50-80% der Leute. Also ohne das war da was zu tun.
Erregerspektrum.
Kommen wir gleich noch zu, aber man muss ja auch einfach sagen, es sind da echt schwerkranke Leute, die es trifft. Ne? Das trifft jetzt ja nicht irgendjemand, der, ich sag mal, heute Morgen noch über die Straße gegangen ist, Mutter seinen Job gemacht hat und nächsten Tag irgendwie hier die spontan bakterielle Peritonitis hat, sondern das trifft ja wirklich Patienten mit schweren Lebererkrankungen, die immunsupprimiert dadurch sind, ne? Und auch anfällig für alle anderen Organstörungen. Also wirklich mit fehlender Immunkompetenz. Jetzt muss man aber auch sagen, ganz spezifisch, wie ich es jetzt so gesagt habe, ist es die ganze Geschichte auch nicht so ganz. Ne? Also bei 13% kann das auch relativ asymptomatisch auftauchen. Und dementsprechend muss man immer dran denken, sobald irgendjemand das Wort Aszites sagt, muss irgendwie spontan bakterielle Peritonitis eigentlich schon der nächste Gedanke sein. Klinisch noch einmal so ganz kurz, also ich sag mal, kann man erst nach, also bei 1 bis 1,5 Liter so klinisch überhaupt feststellen, dass der Aszites da ist, aber mit der Sono, was wir ja natürlich alle 5 ganz gerne machen, irgendwie schon mal ab 50 Milliliter. So, jetzt kommen wir zu Torbens Frage, die wird jetzt beantwortet. Das sind Einzelerregerinfektionen. Ne? Also das heißt, üblicherweise ist da E. coli drin, eine Klebsielle oder ein Streptococcus pneumoniae. Das sind also üblicherweise ein Einzelerreger, der es irgendwie geschafft hat, irgendwo meist so also man vermutet, durch den Darm irgendwie rüber zu wandern oder auch mal hämatogen da reingestreut zu werden. Findet man jetzt mehr, zum Beispiel irgendwie mehrere Erreger in irgendeinem Punkt hat, muss man auch mal überlegen, ob das nicht irgendwie eine andere Peritonitis ist, eine sekundäre Ursache oder eine Kontamination, weil ich irgendwie ein bisschen schmuddelig gearbeitet habe, das bei der ganzen Geschichte. Jetzt gibt es ein paar Risikofaktoren zu kriegen. Ich nenne sie einfach mal, man hat schon mal gehabt, also ja, da kommen wir wieder zu unserer Rezidivrate. Man hatte auch noch mal eine gastrointestinale Blutung gehabt, wo es einem auch nicht so gut ging. Der Gesamteiweißgehalt des Aszites ist ziemlich runter. Also man spricht da so von unter 1,5 bis 1 Gramm pro Deziliter. Bilirubin ist hoch, über 3,2 Milligramm pro Deziliter. Thrombopen oder man futtert auch noch sowas wie ein Pantoprazol oder Omeprazol, also so ein Protonenpumpeninhibitor. Symptome, ja, wie gesagt, kann auch mal asymptomatisch sein. Es gibt so eine Trias, so ein bisschen Fieber, Bauchschwellung bei zunehmendem Aszites und Bauchschmerzen, aber die muss nicht unbedingt auftauchen. Also wo Fieber ist, kann auch mal Hypothermie sein, ein bisschen Übelkeit erbrechen, ein bisschen Durchfall oder ähnliches. Und 50% der Patienten hat nur Bauchschmerzen. Das heißt, im Umkehrschluss, die andere Hälfte hat es halt nicht. Ne? Also dementsprechend, da darf man sich nicht von ablenken lassen. Und was man halt auch immer überlegen, die können natürlich genauso gut, eine perforiertes Sigma oder eine Appendizitis zum Beispiel haben. Und dementsprechend muss man so sekundäre Ursachen natürlich auch mal bedenken, die eine Peritonitis auslösen können. Aber bei, ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Appendix habe irgendwie, dann habe ich vielleicht auch mal ein bisschen spezifischen Druckschmerz oder dann mal einen richtigen Peritonismus oder was nicht, wenn die Gallenblase drauf geht, mal so ein schönes dickes Murphy-Zeichen, dass so diese Bauchschmerzen bei der Spontanbakterienperitonitis sind eher unspezifisch. Bewusstseinszustand kann auch schon ein bisschen beeinträchtigt sein, aber das kann auch vielleicht an der hepatischen Enzephalopathie auch schon liegen. So, wie kriege ich das Ganze raus? Was mache ich?
Reinpieksen.
Reinpieken, irgendwie, genau. Also, stille Wässer sind tief und trüb und dementsprechend, wo Aszites ist, kann man natürlich auch was verwenden und das natürlich kontrollieren. Also dementsprechend immer, wenn einem bei Aszites irgendwas komisch vorkommt, irgendwer wird hospitalisiert, hat eine Verschlechterung seiner Leber oder Nierenfunktion, ist enzephalopathisch oder es kommt einem nur so vor oder hat halt so irgendwie Beschwerden diesbezüglich, dann sollte man das punktieren. Also dementsprechend die Aszites-Punktion durchführen. Schickt man dann auch weg, ja?
Da kurz wirklich ein Tipp loswerden. Wenn man auf den ersten Blick Aszites sieht, bei einer ganz normalen Spontansonographie und denkt, das ist mir ein bisschen wenig zum Punktieren, legt die Leute eine halbe Stunde auf die Seite und guckt, also auf der Seite, wo ihr schon mehr vermutet, auf die legt ihr sie nochmal und sagt, denen bleiben sie da liegen. Und dann dreht ihr sie auf den Rücken und dann schaltet ihr nochmal. Das ist eigentlich aus meiner internistischen Erfahrung fast immer genug da, um da rein.
Dezent Oberkörper noch hoch, so ein bisschen ja, auf die Seite, wo man punktieren möchte. Denn sollte sich da ein bisschen mehr sammeln in dem Bereich. Wenn jetzt überhaupt nicht so haben oder so ganz klein, ein bisschen um hier herum irgendwie, dann ist es sehr unwahrscheinlich eigentlich schon wieder. So, wir punktieren da rein und wir finden über 250 neutrophile Granulozyten pro Mikroliter. Dann ist die Diagnose eigentlich schon gesichert. Es gibt noch so ein paar andere. Also 250 ist die magische Zahl, die wir uns so ein bisschen merken wollen. Insgesamt die Zellzahl über 500 pro Mikroliter, dann ist es schon sehr verdächtig. Aber wenn es halt die neutrophilen Granulozyten, halt die polymorphkernigen Zellen sind, dann ist das Ganze schon eigentlich nahezu gesichert. Es gibt noch Patienten, die ein bisschen spezifischer sind. Bei einer Peritonealdialyse, da ist es schon ab 100 pro Mikroliter und da ist es schon spezifisch. Natürlich sollte man Umfelddiagnostik natürlich auch machen, also normales Labor abnehmen, Blutkulturen, U-Status, CRP, Elektrolyte, Leber- und Nierenfunktionstest. Und die halt denn bei Bedarf die Ausschlussdiagnostik der sekundären Peritonitis, was in dem Fall eigentlich nur sogar ein CT wäre. So, die Aszitispunktion sollte die Antibiotikagabe natürlich nicht weit verzögern. Also wenn ich jetzt erstmal irgendjemanden Hintergrund reinrufen muss, weil das jetzt meine allererste Punktion oder ähnliches wäre oder irgendwas ähnliches, dann gibt halt vorher das Antibiotikum. Also ich sag mal so, je Aszitis, desto Punktier. Also blöder Spruch.
Also mein ABS-Herz sagt Probengewinn.
Sicher alles. Also. Ja. Genau. Was gebe ich denen? Cephalosporin der Gruppe 3a und das ist üblicherweise Ceftriaxon. Ich weiß nicht. Ich finde, Ceftriaxon ist zurzeit auch wieder total en vogue. Irgendwie irgendwo taucht es halt immer wieder auf. Schönes Medikament, 2 Gramm einmal täglich. Alternativ Cefotaxima, das musst du halt dann schon dreimal täglich geben. Irgendwie, also dementsprechend Ceftriaxon 5 bis 7 Tage ist die Empfehlung bei den Patienten. Gibt es aber Patienten, die sind noch eine Ecke kränker als unsere. Zum Beispiel, die haben das jetzt nur synkomial erworben, zum Beispiel, oder haben Hinweise auf einen komplizierten Verlauf, hängen voller multiresistenter Erreger, im Schock, haben Krea über 3, einen Ileus, GI-Blutung oder Enzephalopathie. Dann kann man sich schon überlegen, vielleicht doch nochmal Enterokokken mit abzudecken. Also die Leitlinie sagt zwar, Carbapeneme sind nochmal, eigentlich wollten wir Carbapeneme irgendwie empfehlen, aber Piptaz ist auch schon ein nettes Medikament. Also Piperacillin, Tazobactam zum Beispiel 4,5 Gramm dreimal täglich wäre auch eine Option, wenn ich jetzt noch Hinweise darauf habe, dass es das echt kritischer Patient ist. Na ja, gut, jetzt muss man ja auch so sagen, diese Statistiken mit wie viele Leute wirklich diese ganze Geschichte noch überleben, sprechen auch so ein bisschen manchmal dafür. Jetzt kann ich mir auch überlegen, jetzt hat ein Patient, wenn wir nochmal an unsere Rezidivraten von ja über 40% denken, kann man den ganzen Patienten auch eine Sekundärprophylaxe nachgeben. Da empfehlen die tatsächlich Norfloxacin, was ich meinen Lebtag noch nie gegeben haben. Also alle anderen Hirasenbehämmer habe ich schon mal irgendwie einen Patienten reingegeben, Norfloxacin habe ich gleich noch nie jemandem verschrieben. Aber das ist 400 Milligramm einmal Kurs täglich. Ist ein bisschen breiter als Ciprofloxacin und hat weniger Risiko darauf, dass die irgendwelche Tendinitiden kriegen. Alternativ wäre zum Beispiel Rifaximin, was man noch als Sekundärprophylaxe geben kann.
Tatsächlich habe ich das auch den Patientinnen und Patienten, die wir nach Hause geschickt haben, haben wir Norm mitgegeben. Also als Empfehlung mitgegeben.
Als Empfehlung.
Ja.
So, wenn ich Glück hab, kriege und ich habe einen Erreger irgendwie da drin gehabt, kann ich das natürlich auch alles ein bisschen schmaler machen irgendwie und anpassen an das Resistogramm. Jetzt muss man sich immer überlegen, Cephalosporine haben halt die natürliche Enterokokkenlücke. Dementsprechend, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht vertut im Nachhinein. Aber die Statistik spricht halt auch davon, 40% der mikrobiologischen Kulturen bleiben halt auch ohne Keimnachweis bei der ganzen Geschichte. Also da behandelt man trotzdem seine Zeit durch. Und ja. Jetzt in der Empfehlung ist noch die Kontrollpunktion nach 48 Stunden drin. Die wurde aber in anderen Papern auch schon so ein bisschen hin und her diskutiert. Also ich denke, da die Leitlinie ist auch abgelaufen. Also dementsprechend mal gucken, was in der neuen so drin ist. Was man neben dem nach der Antibiotikatherapie Ceftriaxon noch geben sollte, ist Albumin. Albumin sollte substituiert werden. Das sind 1,5 Gramm pro Kilogramm bei der Diagnosestellung, also Ablauf, Punktion, Cephalosporin und Albuminsubstitution bei Diagnosestellung. Und am Tag 3, also nach 48 Stunden, nochmal 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nochmal Albumin dazu substituiert. Das Ganze kann das Auftreten von einem Nierenversagen, also auch zum Beispiel diesen hepatorenalen Syndrom, deutlich reduzieren und insgesamt die Krankenhausmortalität senken. Gibt noch ein paar Patienten, die besonders davon profitieren, die sich in Studienlagen herausgezeichnet haben, dass die tatsächlich unbedingt dieses Albumin kriegen sollten. Das sollten Patienten mit eh schon ein bisschen erhöhten Kreatinin, mit einem Harnstofferhöhung oder einem Bilirubin über 4. Das sind nochmal die Patienten, die extra das bekommen sollten. Komplikation, ja, die spontan bakterielle Peritonitis kann so jedes andere Organversagen halt auch triggern. Oder halt die Symptome quasi durch die Organe, also es kann auch sein, dass die Symptome ausgelöst durch diese Organschäden deutlich offensichtlicher sind als die spontan bakterielle Peritonitis selbst, also die Enzephalopathie oder das hepatorenale Syndrom, da deutlich mehr zur Geltung kommen. Natürlich septischer Schock ist möglich und es kann auch eine gastrointestinale Blutung triggern und insgesamt nochmal das akut auf chronische Leberversagen So, was nehmen wir aus dieser ganzen Geschichte jetzt mit? Ich habe jetzt ein bisschen danach noch irgendwie in meiner Zusammenfassung reingeschrieben, wie mache ich eigentlich eine Aszites-Punktion? Da sind wir jetzt schon relativ viel drauf eingegeben, aber so ein bisschen was kann ich da auch untersuchen und worauf kann ich gucken? Oder halt allgemein, wenn ich jetzt nicht gerade die spontan bakterielle Peritonitis behandle oder ein hepatorenales Syndrom, wie kann ich Aszites insgesamt behandeln, habe ich noch mal ein bisschen mit reingeschrieben, was die Checklisten so hergeben. Aber und meine Punchlines sollten sein, also die spontanbakterielle Peritonitis tarnt sich manchmal sehr gut und kann halt auch wirklich symptomarm auftreten, im Zweifel die Aszites-Punktion durchführen und Drittgeneration Cephalosporin und die Albumin-Substitution. Das sind so die Sachen, an die man denken sollte. Ja. Und ein Codewort habe ich noch. Codewort lautet Albumin, damit wir es heute einfach lassen. Albumin, also Anton, Ludwig, Bertha, Ulrich, Martha, Ida, Nordpol, Albumin, damit nicht wieder die Nachfragen kommen, wie schreibe ich das? Ja.
Ein Gedanke noch, und ja? Du wirst es wahrscheinlich nicht beantworten können, weil du es auch nicht erwähnt hast, aber die therapeutische Aszites-Punktion im Sinne von, wir reduzieren einfach die Fläche, wo die Keime wachsen können. Gibt es dafür irgendeine Evidenz?
Nicht da drin beschrieben gewesen. Also dementsprechend, da ist die Antibiose und das Albumin substituieren die Therapie. Aber dass ich jetzt mal nochmal 5 Liter ablasse oder ähnliches, ist jetzt nicht genau da drin beschrieben, aber würde man ja halt machen, wenn es Diskomfort gibt oder was weiß ich, jemand nicht.
Aber ihr versteht meinen Gedanken, oder?
Also, ja. Hatte ich auch vorher immer gedacht, lass es einfach raus, so im Sinne von Focus Control oder irgendwas ähnliches, ne? Aber war da jetzt nicht genau beschrieben.
Ist natürlich eine Punktion ja auch immer ein Risiko, dass du von außen vielleicht irgendeinen Keim einschleppst, ne?
Aber jetzt muss man aber sagen, dass die Aszites-Punktion selber relativ komplikationsarm ist tatsächlich in der Statistik, muss man sagen. Da sind, ich glaube, wir Orthopäden und Unfallchirurgen, wenn wir in Gelenke reinpunktieren, also da sind unsere Komplikationsraten deutlich, deutlich höher, so im Vergleich. Auch so dieses Blutungsrisiko, das wird auch diskutiert in dieser Leitlinie. Wir haben ja einen koagulopathischen Patienten, also der, ja, ich meine, Quickverringerung, Thrombozytopen ist, vielleicht noch irgendwas einnimmt dafür, und so richtig ganz viele Blutungskomplikationen gibt's nicht. Kann sich das natürlich auch nochmal reduzieren, indem ich mal ein schönes Ultraschall mache oder halt wirklich die Nadel auch noch richtig zeige, sozusagen, wo ich hinpunktiere. Aber ich sag mal so, HSS zum Beispiel kannst du weitergeben lassen, und wenn ich elektiv punktiere, dann könnte man Vitamin-K-Antagonisten und Duax mal absetzen, aber jetzt nicht für eine Akutpunktion bei Verdacht auf eine Peritonitis. Und ich sag mal, in der SK2-Leitlinie ist noch gesagt, dass du unter 20.000 Thrombozyten auch mal was substituieren könntest. Es ist eine Kann-Empfehlung, also nicht mal zwangsläufig, ich muss. Also dementsprechend, wenn ich mit Ultraschall arbeite, einen schönen Doppler drauflege oder ähnliches, dass man mal möglichst irgendwelche Bauchwandvenen oder eine Epigastrika inferior da entgehe, ist, glaube ich, das Risiko sehr gering.
Und tatsächlich, also wir haben es so gemacht, ich weiß gar nicht, ob es so richtig Legeartes ist, aber wir haben da immer ein Lumen ZVKs reingelegt und das dann darüber ablaufen lassen. Mhm. Ich meine, die sind weich, wenn sie erstmal drinne sind. Damit machst du nicht viel kaputt. Und diese professionellen Punktionssets sind ja meistens starre Nadeln, also ohne Schlauch. Mhm. Deswegen fand ich das immer super elegant, weil die kannst du liegen lassen und musst dir keine Sorgen machen. Ja, genau. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Spannendes und zumindest aus meiner inneren Zeit doch fast alltäglich, vielleicht nicht, aber doch relevantes
Thema.
Sehr
häufig.
Man sieht das schon regelmäßig. Und immer wieder die gleichen, genau das, was du beschreibst. Also die Sahne haben, die kriegen es immer wieder.
Ich denke, wenn unsere innere Werte Guys noch länger gemacht hätten, dann wäre das, glaube ich, das nächste Thema geworden, so gefühlt.
Ja.
Die waren ja auch auf so einem Gastro-Flow gewesen.
Ja, gut. Okay.